Willkommen zu Mit Herz und Knochen, dem Podcast für alle, die Medizin lieben und leben. Heute mit mir, Don Felix Rizek, und meinem guten Freund Flo Merkle aus Amerika. Servus Flo.
Servus Don, wie geht's?
Mir geht's fantastisch. Freut mich, dass es geklappt hat, dass wir uns über den Atlantik zusammengeschaltet haben. Ich stelle dich mal ganz grob vor, wie wir uns kennengelernt haben. Flo ist Notfallmediziner, so wie ich, ist aber in Amerika ausgebildet als solcher worden, und wir haben uns zufällig in einer Notaufnahme kennengelernt, in der ich früher auch gearbeitet habe, und sind aufgrund unserer Liebe zur Notfallmedizin in Kontakt geblieben. Und weil wir beide Deutsche sind. Habe ich das grob zusammengefasst, korrekt?
Ja, das passt.
Willst du ganz kurz deinen Ist-Zustand erklären für unsere Hörer, also wie und wo du arbeitest?
Jo, logisch. Also ich arbeite momentan in Dayton, Ohio. Das ist so eine für USA-Verhältnisse kleinere Stadt. Im Einzugsgebiet insgesamt würde ich sagen 150.000, 200.000 Einwohner mit den ganzen Vororten, die es da gibt, in einem Krankenhaus mit Notaufnahme, das ein Level 1 Trauma Center ist, also höchste Traumaversorgungsstufe, mit knapp 90.000 Besuchen der Notaufnahme im Jahr, mit allen Fachrichtungen, die man sich vorstellen und wünschen kann. Und dann ist dieses Krankenhaus, ist in ein System eingegliedert, das noch mehrere kleinere Krankenhäuser um sich herum hat. Und es gibt auch noch drei Notaufnahmen, die komplett einzeln stehen, die dann eben, wenn es nötig ist, Leute ans Krankenhaus oder ins Krankenhaus verlegen. Arbeite da 5 Tage die Woche, bin auch ein bisschen jetzt mit der Wright State University assoziiert. Die haben da das Facharztausbildungsprogramm für Notfallmedizin und haben auch eine medizinische Hochschule, die es da gibt, und bieten aber abgesehen davon auch noch viele andere Studienkurse an. Also es ist eine relativ große Universität für US-amerikanische, oder vielleicht mittelgroße Universität für amerikanische Verhältnisse. Ja, und da bin ich jetzt seit einem Jahr.
Das qualifiziert dich natürlich jetzt, hier für unsere Hörer ziemlich interessante Informationen uns zu geben. Aber erstmal nur vorweg, wann hast du deine letzte Schussverletzung versorgt?
Meine letzte Schussverletzung, das ist schon ein bisschen her jetzt. Ich würde sagen, vielleicht vor 2 Monaten war das eine Schussverletzung der unteren Extremität.
Schon ein bisschen her, vor 2 Monaten. Ihr merkt was, ja. Also ich habe vor 2 Monaten keine Schussverletzung gesehen. Wie dem auch sei. Also, du bist Facharzt Notfallmedizin und den hast du in Amerika erworben?
Richtig.
Nachdem du in Deutschland das deutsche Staatsexamen für Medizin gemacht hast, und dann hast du im Verlauf auch ein amerikanisches Staatsexamen gemacht. Darüber gibt es tatsächlich, liebe Hörer, eine separate Podcast-Folge, die wir in einem anderen Podcast aufgenommen haben, wie der Flo als letztendlich deutsch ausgebildeter Arzt nach Amerika gekommen ist. Die schalten wir euch als Bonusfolge zu, damit ihr euch das auch anhören könnt. Aber das ist jetzt im Moment tatsächlich gar nicht das Hauptthema, sondern eben die Facharztweiterbildung. Wie lange dauert denn die Facharztweiterbildung Notfallmedizin in Amerika?
Das ist eine gute Frage. Da ändert sich gerade ein bisschen, oder vielleicht ändert sich da jetzt gerade ein bisschen was. Wie ich die Ausbildung begonnen habe, gab es 2 unterschiedliche Längen von der Ausbildung. Eine ist 3 Jahre, die andere ist 4 Jahre. Das dürften sich die unterschiedlichen oder die Zentren, die die Ausbildung anbieten, so ein bisschen aussuchen. Und das war, wie ich angefangen habe, so ungefähr 50-50, also die Hälfte 3 Jahre und die anderen 4 Jahre. Meine war 3 Jahre.
Im Vergleich zu anderen Fachrichtungen, wie ordnet sich das von der Länge ein? Also sind die alle so ungefähr 3-4 Jahre oder sind die unterschiedlich lang?
Das ist ein bisschen Unterschied zwischen den medizinischen und chirurgischen Fachrichtungen. Also die chirurgischen Fachrichtungen haben eine längere Ausbildung. Da ist Allgemeinchirurgie ist 5 Jahre, Orthopädie ist auch 5 Jahre. Neurochirurgie ist ganze 7 Jahre und dann kann man eben noch weitere Zusatzausbildungen machen danach. Die innere Medizin oder sowas wie Allgemeinmedizin, das ist alles 3 Jahre, genauso wie Neurologie zum Beispiel auch. Also die chirurgischen Fachrichtungen länger, die internistischen Fachrichtungen sind eigentlich alle 3 Jahre.
Okay, also wenn man rein auf die Zeit schaut, ist es schon mal interessant, weil der Standard deutsche Medizinstudent und Studentin, sage ich jetzt mal, hat ja 6 Jahre studiert und hat danach eine Facharztausbildung zwischen 4 und 6 Jahren, wobei die Leute, die 4-jährige Ausbildung machen, das sind eher kleinere Fächer, so wie Pathologie. Ja. Also die meisten sind 5 oder 6 Jahre. Das heißt, von dem Zeitpunkt an, wo ich anfange zu studieren, bis zum Ende habe ich 11 bis 12 Jahre gemacht und dann bin ich Facharzt, wenn ich nicht irgendwie noch Zeit verloren habe. Und wenn man in Amerika studiert hat, dann hat man ja 4 Jahre Med School gemacht. Man hat aber davor 4 Jahre College gemacht, das müsste man auch irgendwie einrechnen, das sind 8 Jahre. plus 3 Jahre Fahrradschule, gut, dann sind es auch ungefähr 11 Jahre, ja. Also kommen wir vom Ende Highschool bis Anfang Facharzt auch ungefähr auf 11 Jahre, oder?
Ja, das ist ähnlich. Also College, die meisten nehmen sich da ein bisschen Zeit. 4 Jahre ist, glaube ich, so Standard, aber man könnte das auch in 3 Jahren durchziehen, wenn man wollte.
Also ich habe es in 3 Jahren gemacht, das amerikanische College, aber ich hatte davor ein bayerisches Abitur. Das hat vielleicht geholfen. Nice. Also das heißt, du bist dann da angekommen, hast dich beworben. Jetzt ein Unterschied, der mir jetzt so ein bisschen aufgefallen ist, du hast gemeint, es gibt Zentren, die sozusagen diese Facharztausbildung anbieten und da gab es unterschiedliche Programme, mal welche mit 3 und welche mit 4 Jahren. Das heißt, die Leute, die das anbieten, diese Facharztweiterbildung, die bilden von Anfang bis Ende aus. Oder verstehe ich das falsch?
Okay. Das ist korrekt. Ja, es ist nicht so wie in Deutschland, dass man die Weiterbildungsermächtigung für ein Jahr oder für irgendwas Bestimmtes, für, weiß ich nicht, Thoraxchirurgie oder für Bauchchirurgie oder sowas hat. Diese Zentren haben die komplette Ausbildung eigentlich von Anfang bis Ende. Da gibt es nicht, dass man während der Ausbildungszeit wechselt. Das passiert in sehr, sehr seltenen Fällen. Eigentlich, wenn man die Facharztausbildung an einem Krankenhaus anfängt, dann wird erwartet, dass man sie auch da abschließt. Ein Wechsel ist möglich, aber das gestaltet sich extrem schwierig.
Okay, das hört sich ja primär gar nicht so schlecht an. Also es hört sich ja insofern gut an, als dass du dann sozusagen alles aus einer Hand hast und einen roten Faden haben könntest. Hast
Richtig,
du das so erlebt oder ist das anders?
Ja, das kommt ein bisschen darauf an, wo man die Ausbildung macht. Es gibt kleinere Krankenhäuser, die auch eine Facharztausbildung für Notfallmedizin anbieten und die haben dann manchmal Kooperationen mit irgendwelchen Kinderkrankenhäusern, dass man da eine Rotation macht, aber an und für sich wird die Ausbildung schon an ein und derselben Stelle absolviert. Ja.
Na gut, dann erzähl mal, also du hast ja, bevor du in Amerika angefangen hast, schon, ich glaube, 1 oder 2 Jahre in Deutschland gearbeitet. Das
Richtig,
heißt, du hast ja grob einen Einblick auch, wie es dort als Assistenzarzt war. Was ist denn aus deiner Sicht der große Unterschied in der Facharztweiterbildung?
Also ich finde, der wirklich große Unterschied ist, dass man in den USA während der Facharztweiterbildung eigentlich nicht unabhängig Patienten behandelt. Und das ist in Deutschland war das der Fall. Man hatte zwar immer jemanden irgendwo erreichbar und da in Deutschland, aber es war nicht so, dass man jede Entscheidung mit einem Oberarzt rücksprechen musste oder mit einem anderen Assistenten in der Weiterbildung, der irgendwo höher ist. Und in den USA ist das so, dass man eigentlich immer in einem Team arbeitet. Selbst wenn man, also im ersten Jahr, wenn man anfängt, dann hat man einen Assistenten im zweiten Jahr oder im dritten Jahr, der so der Boss ist so ein bisschen. Und dann arbeitet man aber immer noch direkt mit einem Facharzt. Sei das jetzt, wenn man in der inneren Medizin rotiert, mit einem Internisten oder manchmal sind das Allgemeinmediziner, die auch im Krankenhaus arbeiten oder mit denen, wenn man auf der Rotation mit Kinderheilkunde ist, mit den Pädiatern. Also es wird eigentlich jede Entscheidung, die man trifft, mit jemandem abgesprochen, der in der Weiterbildung weiter ist oder schon Facharzt ist. Und das war in Deutschland so nicht der Fall.
Das heißt, du hast einfach mehr Supervision.
Richtig.
Und das heißt, wenn du Fragen hast oder wenn du möglicherweise einen Fehler am Machen bist, kann der Fehler schneller abgefangen werden, beziehungsweise deine Fragen können leichter eine Antwort finden. Okay. Also wo ich mir jetzt zum Beispiel Sorgen machen würde in so einer Situation ist, das heißt, du hast Leute, die 1 oder 2 Jahre vor dir diese Ausbildung durchgemacht haben, die sind so ein bisschen mit für dich verantwortlich. Sind die in irgendeiner Art und Weise dafür ausgebildet, dich zu supervidieren?
Die haben keine spezielle Ausbildung dafür, aber es ist das Schweizer Käsesystem, was hier immer, von dem hier immer gesprochen wird, dass du halt verschiedene Schichten von Supervision hast und wenn irgendeiner was übersieht und da ein Loch ist, dann wird es vom nächsten Level irgendwo abgefangen. Also es sieht dann so aus, um mal eine Visite kurz zu beschreiben. Das heißt, wenn ich irgendwo meine Patienten habe auf der Station, dann sehe ich die zuerst und unterhalte mich mit denen morgens und mache so ein bisschen einen Plan. Und das wird dann mit dem Senior, das ist dann der Assistent im zweiten oder im dritten Jahr, besprochen. Und er sagt dann, ja, das hört sich ganz gut an. Und dann wird es aber nochmal bei der Visite dann mit dem Facharzt auch besprochen, also mit dem Oberarzt. Und erst dann wird das Ganze umgesetzt.
Okay, also das heißt, du hast mehrere Instanzen. Das Schweizer Käseprinzip, das ist, glaube ich, spätestens nach Corona allen ein Begriff, weil wir damals ja unterschiedliche Level an Sicherheitsmaßnahmen zur Infektionseindämmung genutzt haben. Und ich glaube, da ist dieses Schweizer Käseprinzip auch fast schon ad absurdum in der Öffentlichkeit diskutiert worden. Okay, das heißt, also ein Faktor ist, es gibt deutlich mehr Supervision. Das heißt aber auch, die Personaldecke muss das auch irgendwie hergeben, oder?
Das ist richtig, ja. Nur ich wollte nur einmal ganz kurz, dass das natürlich, also in Deutschland war das auf der normalen Station so, ne? Also auf der Intensivstation hast du natürlich schon immer auch Ärzte, die noch weiter ausgebildet sind und hast deine Oberärzte eigentlich immer zur Hand. Aber auf der Normalstation hast du da schon immer ein bisschen mehr sowieso. Oder in der Klinik zum Beispiel auch, wo ich Patienten selbst gesehen habe und dann Entscheidungen getroffen habe, das wäre in den USA so ohne Rücksprache mit dem Oberarzt nicht möglich gewesen. Brauchst mehr Leute. Ja,
Und das
das ist
heißt also,
richtig.
habt ihr irgendwie Personalschlüssel, die ein Krankenhaus verpflichten, wenn das ein Ausbildungskrankenhaus ist, es muss so viel Personal da sein, damit diese Ausbildung auch stattfinden kann?
Nein, das ist nicht, zumindest nicht gesetzlich festgelegt. Als Arzt kannst du so viele Patienten sehen, wie du willst. Ob das jetzt Assistenzarzt oder Fachoberarzt ist, ist egal. Wenn du sagst, ich kann an einem Tag 60 Patienten sehen und da Visite machen, dann kannst du das machen. Da bleibt dann aber halt nicht viel Zeit für Lehre oder sonst irgendwas. Meistens ist das vertraglich festgelegt mit den einzelnen Ärzten. Also, dass dann der Hospitalist, also das ist der innere Mediziner, der im Krankenhaus den Patienten managt, der sagt, ich habe eine Cap, also ein Maximum von, weiß ich nicht, 20 Patienten, die ich sehen kann, oder ich habe ein Maximum von 8 Aufnahmen, die ich am Tag machen kann. Wenn mehr ist, dann das ist meine Cap und dann muss ein anderer Internist diese Patienten aufnehmen, oder wenn ich zu viele Patienten habe, dann gebe ich die an einen anderen Kollegen ab.
Okay, aber das ist verhandlungsoffen. Also das heißt, da gibt es nicht irgendwie einen Tarifvertrag oder so, sondern wenn ich jetzt da ankomme und einen Job anfangen will, dann kann ich das verhandeln, kann sagen, ich schaffe aber 12.
Korrekt, ja, das kannst du machen. Wobei das meistens immer die Ärztegruppen sind. Also da sind dann die Gruppen von Internisten sind organisiert und die sagen, also wir haben für uns beschlossen, dass wir maximal 20 Patienten sehen am Tag und so und so viele Neuaufnahmen machen können. Und das ist eben das dann.
Und aber wie stellt jetzt ein Lehrkrankenhaus sicher, dass die Personaldecke adäquat ist, damit eine Ausbildung stattfinden kann? Weil, also ich frage deshalb, weil ich merke es jetzt hier bei uns in Deutschland, dass je mehr finanzieller Druck auftritt, desto mehr wird natürlich am Personal gespart. Und jetzt ist Amerika natürlich ein Gesundheitssystem, was schon sehr auf Privatisierung und finanziellen Drücken aufgebaut ist. Deswegen hätte ich da erwartet, dass jede Möglichkeit, die Sie haben, werden Sie eine Stelle abbauen, um Geld zu sparen.
Das ist wieder unterschiedlich von Krankenhaussystem zu Krankenhaussystem. Du hast natürlich Privatkrankenhäuser, die ja nur darauf aus sind, dass am Ende eine schwarze Zahl am Ende vom Jahr irgendwo dasteht. Die werden sich natürlich anders verhalten als irgendwelche, ja, Krankenhäuser, das ist mit öffentlichen Trägern, also die County Hospitals oder irgendwelche Krankenhäuser, die dafür bekannt sind, Forschung und Lehre zu betreiben. Was weiß ich, die Cleveland Clinic, die Mayo Clinic, St. Jude, Cincinnati Children's Hospital, das sind alles riesen Krankenhäuser, die Forschung und Lehre betreiben. Die stellen sich dann natürlich ein bisschen anders aus. Aber für kleine Privatkrankenhäuser ist es ganz klar schwierig, irgendwo die richtige Balance zu finden da.
Gut, und jetzt hast du gesagt, das ist also einer der großen Unterschiede. Ihr habt mehr Supervision, ihr habt eine bessere Personaldecke. Das heißt, du lernst effektiv mehr von deinen Vorgesetzten. Gibt's was die Ausbildung angeht? Habt ihr irgendwie so Zwischentests oder habt ihr nur einen abschließenden Facharzttest, also ein Boards-Examen?
Ja, es gibt Zwischentests. Jedes Jahr wird ein ITE, das heißt In-Training Exam, wird abgehalten. Das machen alle in der Facharztausbildung in Notfallmedizin. Das sind über 2 Tage im Jahr wird das gegeben und das ist verpflichtend für alle, die eine Facharztausbildung machen. Das hat aber keine Konsequenz. Also da kannst du grottenschlecht abschneiden. Das heißt nicht, dass du dann nicht weitermachen darfst oder sowas, aber das ist dann so das Alarmsignal für deine leitenden Oberärzte oder deine Oberärzte sagen, oh, da fehlt es aber noch deutlich, da müssen wir ranklotzen. Und dann kann es sein, dass du zu extra Lehreinheiten oder Lerneinheiten verpflichtet wirst oder dass dann nochmal mit dir gesprochen wird, dass ein Plan ausgearbeitet wird, hey, du musst diese und diese Sachen aufholen, Wir bauen jetzt einen Plan über die nächsten 6 Monate, dass wenn das zweite Jahr startet oder wenn das dritte Jahr startet, dass du in der guten Position bist auch. Das gibt's und dann gibt's halt am
Okay.
Ende den Facharzt, ja.
Und diese Zwischentests, sage ich jetzt mal, nach den jeweiligen Ausbildungsjahren, die sind standardisiert. Also da hat sozusagen jeder, egal wo im Land, denselben Test.
Die Fragen sind standardisiert. Es hat nicht jeder denselben Test, aber es hat jeder Fragen aus demselben Fragenpool.
Okay, also so ein bisschen vergleichbar mit dem Staatsexamen, da hat ja auch nicht jeder denselben Test.
Richtig, ja.
Okay, und das finde ich jetzt interessant. Also ihr habt diesen Test und die Ergebnisse, die kriegst du und deine Vorgesetzten. Und
Korrekt, ja.
basierend auf diesen Ergebnissen kann man dann deine Ausbildung sozusagen anpassen. Also wenn jemand sieht, hey, der Flo, der macht das wirklich super, da brauchen wir gar nicht so viel nachhelfen, dann lassen sie sich mehr in Ruhe. Und wenn die aber sehen, oh, da hat er aber ganz schöne Schwächen bei Neurologie zum Beispiel, da kennt er sich nicht so aus, dann müssen wir jetzt irgendwie nachschärfen.
Ja, genau. Das wird dann individuell angepasst. Das passiert aber, um ehrlich zu sein, relativ selten. Normalerweise ist
Okay.
die Ausbildung schon so gut geregelt, dass man auch die richtigen Fortschritte macht. Das ist so aufgebaut, dass man sich da jedes Jahr so ein bisschen steigert und besser wird.
Okay, also das finde ich ziemlich interessant, weil du hast natürlich dadurch schon deutlich mehr Struktur, weil du regelmäßig diese Tests hast, auch wenn die jetzt nicht unbedingt eine richtig ernstzunehmende Konsequenz haben, also kannst nicht durchfallen. Gibt es noch andere strukturelle Sachen, die du regelmäßig an Lehrer hast? Also habt ihr zum Beispiel lernfreie Tage, die einkalkuliert sind?
Das ist noch ein anderer großer Unterschied. Also es gibt in eigentlich jeder Facharztausbildung einen Tag in der Woche, wo gelehrt wird. Und das ist meistens immer ein halber Tag, so 4 bis 6 Stunden. Und da wird, also es ist auch wieder vom Programm zu Programm ein bisschen unterschiedlich, ist entweder sowas wie M&M, also Morbidity and Mortality, wo irgendwelche komplexen Fälle besprochen werden, die in der Notaufnahme behandelt wurden über die letzten Woche. Und dann einfach, ja, geht's los mit Sachen, die man oft sieht in der Notaufnahme. Was sind so, ja, Schwindel oder was ist, ja, Brustschmerzen und wie sieht das aus? Was muss man machen? Das ist natürlich unterschiedlich von Jahr zu Jahr. Also da werden normalerweise die Assistenten aufgeteilt. Im ersten Jahr ist das alles ein bisschen, hier ist die Notaufnahme, weiß jeder, wo die Toilette ist. Und dann im zweiten Jahr ist dann, das ist das EKG und das sind die Scarbosa-Kriterien und Modified Smith. Und so kann man irgendwelche speziellen Sachen mit dem Ultraschall messen, bis hin zum dritten Jahr, wo es dann ist, so, jetzt, was würdest du machen? Du bist alleine und jetzt kriegst du 4 Patienten auf einmal, die alle komplex sind und kompliziert. Und 2 von denen musst du sofort irgendwelche Interventionen durchführen. Viel
Okay.
Simulation gibt es
Das
auch.
heißt, also das fände ich ziemlich interessant, dass ihr sozusagen fest eingebaut diesen halb, also 4 bis 6 Stunden in der Woche an Teaching habt. Das seid ihr dann als Gruppe, die geteacht werden, oder verschwindet man dann sozusagen in irgendwelchen anderen Teaching Facilities oder trifft sich mit irgendwelchen anderen Leuten in anderen Kliniken?
Nee, da ist man normalerweise, man ist als Fachrichtung unter sich. Es gibt so multidisziplinäre Lehre auch, aber die findet recht unregelmäßig statt. Meistens ist man da, oder man ist eigentlich immer als Facharzt oder Fachrichtung getrennt und dann eben nach Ausbildungsjahr. Alle sind zu dieser Zeit freigestellt. Das heißt, du hast keine anderen Verpflichtungen. Du musst nicht, selbst wenn du jetzt nicht in der Notaufnahme bist, sondern du machst eine Rotation in der Kinderheilkunde oder du machst eine Rotation irgendwo anders, bist du trotzdem für diese Zeit freigestellt. Und es wird natürlich dann aber
Und
auch erwartet, dass du da kommst und da bist.
wer arbeitet dann? Also sagen wir mal, jetzt sind alle Leute, die im dritten Jahr Notfallmedizin sind, in einem Krankenhaus, sind jetzt freigestellt am Dienstag
Genau.
für 4 Stunden. Und wer macht
Ja.
dann da weiter?
Da gibt es ja die PAs oder Advanced Practitioners in den USA, die dann normalerweise da übernehmen. Ja, also da haben die
Okay, das heißt,
Krankenhäuser
während
eben.
der Zeit sollte man sich nicht schwer verletzen oder schwer erkranken, oder wie ist das?
Ja, nee, also die PAs sind ja auch gut ausgebildet.
Ja.
Und du hast ja zusätzlich immer noch die Fachärzte sind ja immer da. Also die Oberärzte
Okay.
sind ja sowieso immer da. Natürlich hast du da welche, die dann auch an der Lehre teilnehmen, aber es gibt eigentlich in diesen Krankenhäusern genügend Fachärzte, die übernehmen während der Zeit. Manchmal wird auch mit Fachärzten aufgestockt, wenn man nicht so viele Advanced Practice Providers hat. Dann arbeiten halt einfach anstatt weiß ich nicht, 2 Oberärzte mit 4 Assistenten arbeiten dann eben 3 oder 4 Oberärzte. Das gibt's
Okay,
auch.
also das wird wirklich im Dienstplan berücksichtigt, dass es da Zeiten gibt, wo Leute ausfallen oder halt nicht da sind, arbeitstechnisch, weil sie weitergebildet werden und da werden einfach
Richtig.
andere Leute eingeplant. Das
Genau.
ist krass geil und das bedeutet natürlich wiederum, dass auch da in der Personalplanung die Personaldecke halt ausreichend dick geplant ist, damit man halt auch Ersatz haben kann. Aber das ist
Richtig.
natürlich ziemlich beeindruckend. Wie ist denn das mit externen Trainings? Also werden euch die bezahlt? Was habt ihr da für finanzielle Ressourcen zur Verfügung?
Das ist auch ein bisschen unterschiedlich, wo du deine Ausbildung machst. Also es gibt Krankenhaussysteme, die natürlich mehr Geld haben. Ist mal wieder die Mayo Clinic zu nennen, die, wenn du da eine Idee hast, wenn du sagst, ich habe eine Kollegin von mir, die wollte die, ist called Diploma in Mountain Medicine, DIMI, irgend sowas machen, ne? Und das wurde der bezahlt und finanziert. Wo ich Ausbildung gemacht habe, das wäre einfach nicht finanziell nicht möglich gewesen. Aber es wird natürlich so Flüge zu Konferenzen wurden bezahlt, wenn man selber was vorgestellt hat, irgendwo ein Poster hatte oder wenn man eine Oral Presentation oder sowas hatte, dann wurde man da schon wird man da schon unterstützt auch. Das wird bezahlt.
Wie
Und sonst Weiterbildung, ATLS.
sieht es mit solchen Kurzprogrammen aus? Also ACLS, ATLS, diese ganzen Buchstabenprogramme, PALS, was weiß ich, die kosten ja auch alle zwischen 1.000 und $2.000.
Ja, das ist, wie gesagt, auch wieder unterschiedlich von Krankenhaus zu Krankenhaus. Bei uns war das so, dass wir ATLS selbst, also die Trainings selbst durchgeführt haben. Ich habe da meinen ATLS-Ausbilder gemacht auch und dann bist du eigentlich als Assistenzarzt derjenige, also im dritten Jahr zumindest der dann die anderen Assistenten ausbildet in ATLS. ACLS wird von dem Krankenhaus, wo ich war, nicht erwartet. Da ist eigentlich das, dass du bist Notfallmediziner. Das ist das, was du jeden Tag machst. Wir brauchen dich dann nicht noch zu einem Kurs schicken. Und das Gleiche war eigentlich auch für PALS. Ja, aber andere erwarten das und bezahlen das auch, ja.
Wobei man jetzt dazu sagen muss, also das Krankenhaus, in dem du ausgebildet worden bist, das kann man ja jetzt hier im Podcast sagen, glaube ich, Hennepin County Medical Center, das ist ja auch da, wo wir uns kennengelernt haben. Und ich habe ja auch dort die Training Facilities, also dieses Simulationszentrum gesehen. Also nur weil man nicht das Label ACLS drauf hat, heißt es ja nicht, dass man das nicht übt. Also ihr übt schon reanimieren. Das ist jetzt nicht so, dass ihr es nur am Patienten übt.
Richtig, ja, auf jeden Fall. Ja, also wir haben normalerweise alle 3 Monate hatten wir immer ein Simulationstraining. Und da werden dann halt irgendwelche kritischen Fälle behandelt.
Das finde ich wichtig, dass man das hervorhebt. Ich habe auch so einen Simulationstrainings-Background und wenn man sagt, okay, alle 3 Monate werden die Leute hier geschult, muss ich sagen, also das ist natürlich häufiger als in anderen Kliniken. Also in den Kliniken, in denen ich arbeite, habe ich das jetzt auch etabliert, dass wir das 4 bis 5 Mal im Jahr machen. Das sind ja dann ungefähr alle 3 Monate, aber ich kenne wirklich sehr viele Kliniken, in denen das nicht der Fall ist, wo das überhaupt nicht der Standard ist. Das heißt, okay, also wir haben mehr Personaldecke, das heißt, wir haben mehr One-on-One-Teaching, wir haben regelmäßig geplante Trainingseinheiten oder Weiterbildungseinheiten. Und wie ist denn das mit den Prozeduren? Also man kann in diesen ganzen Frontalunterrichtssachen kann man sehr viel Theorie lernen. Jetzt ist es in chirurgischen Fächern, aber auch in der Notfallmedizin gibt es ja viele Sachen, die man einfach manuell können muss. Keine Ahnung,
Richtig.
ZVK legen, eine Arterie legen, einen Menschen intubieren. Wie funktioniert dort die Weiterbildung? Ist das so ein bisschen Gusto des Oberarztes oder habt ihr da auch irgendwie eine Struktur?
Nee, da gibt es schon auch Struktur dazu. Also es fängt normalerweise damit an, dass man so Mannequins hat, denen man ein ZVK legen kann oder Mannequins hat, wo man eine Koniotomie machen kann oder Thoraxdrainage legen oder eine Lumbalpunktion machen. Also mit Mannequins fängt das Ganze an. Und dann hat man in der Ausbildung auch noch immer Cadaver Labs, also Training an Leichnamen, wo man das Ganze nochmal üben kann, wo eben wirklich wichtige Sachen, die man nicht oft in der Klinik macht, also sowas wie eine Koniotomie, Thoraxdrainage legen, Perikardiozentese, das machen wir. Eine Thorakotomie wird auch gemacht. Oder wenn jemand, solche Sachen werden dann am Kadaver eben geübt. Und das findet auch mindestens normalerweise 1 bis 2 Mal im Jahr. Also mindestens einmal im Jahr, die meisten machen das 2 Mal im Jahr auch.
Okay, wirklich krass. Also das muss man sagen, für die, die das vielleicht noch nicht erlebt haben und um das ein bisschen in Relation zu setzen. Also während meiner gesamten Facharztausbildung hatte ich eigentlich keine Kadaverkontakte. natürlich während der Anatomie, während dem Studium, aber dann während der Facharztausbildung, dass man Prozeduren daran übt, das kenne ich dann aus sozusagen Advanced-Chirurgie-Kursen, da macht man das schon, aber das ist natürlich ein finanzieller Aufwand, an diese Kadaver zu kommen und dann dass die so sind, dass man gleich diese Maßnahmen an denen üben kann. Da muss man Ethikkomitees Anträge ausfüllen, man muss zertifizierte Richtig. Leute haben, die einem das dann beibringen. Also das finde ich sehr geil, dass ihr die Möglichkeit habt, bin ein bisschen neidisch. Das hätte ich wahrscheinlich während meiner Facharztausbildung auch gerne gehabt, aber das sind natürlich Sachen, wo man sich wahrscheinlich danach sehr viel sicherer fühlt, wenn man dann doch mal in die Situation kommt, dass man so eine seltene Prozedur machen muss.
Richtig, ja, auf jeden Fall. Also vielleicht ein bisschen auch Hintergrund dazu, dass es in den USA ist es ja so, dass die Facharztausbildung wird vom Staat bezahlt. Na, und da ist dann auch der Anspruch ein bisschen ist, dass wenn wir schon die Ausbildung bezahlen, dann wollen wir auch, dass da Fachärzte rauskommen, die ordentlich ausgebildet sind. Deswegen ist da wirklich, also diese Lehre und Unterricht ist wirklich festgeschrieben und das wird nicht übergangen oder übersprungen. Das heißt, das ist da vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund, dass man das ein wenig besser versteht möglicherweise. Also ich werde vom Krankenhaus bezahlt, aber das Krankenhaus bekommt Geld vom Staat, dass ich da arbeite und ausgebildet werde.
Das ist jetzt natürlich bei uns in Deutschland jetzt nicht primär so. Das heißt, selbst wenn du ein Lehrkrankenhaus bist, kriegst du für den Assistenzarzt, der bei dir arbeitet, nicht irgendwie Geld dafür, dass Richtig. Der da ist, sondern du kriegst halt eine billige Arbeitskraft. Und ich glaube, das wird halt in vielen Krankenhäusern auch genauso umgesetzt bei uns in Deutschland, dass man halt sagt, ja gut, das ist halt eine billige Arbeitskraft, den setzen wir genauso ein. Und ich habe es schon erlebt, zum Glück jetzt nicht primär am eigenen Körper, aber ich habe schon an eigenen Erfahrungen gemacht, dass da Krankenhäuser sind, die das wirklich schamlos ausnutzen, dass Leute halt in den ersten ein, zwei Jahren wirklich verheizt werden und da gar nicht viel lernen. Wie ist denn das jetzt während der Facharztweiterbildung mit den Arbeitsbedingungen? Also man hört ja schon manchmal, wenn man was hört oder vielleicht in irgendwelchen Fernsehserien sieht, dass die Arbeitsbedingungen ewig krass sind, dass ihr voll hergeprügelt werdet. Wie ist das?
Also die Facharztausbildung ist schon hart. Aber das ist in den USA und in Deutschland ähnlich. Die Arbeitszeiten, die du hast, vom Vergleich her, würde ich glaube ich fast sagen, dass ich vielleicht in den USA ein bisschen weniger gearbeitet habe während der Facharztausbildung als in Deutschland. Aber das auch nur, weil Notfallmedizin so schön ist, dass wenn man 8 Stunden gearbeitet hat, ist man fertig und man geht nach Hause. Und wenn man in der inneren Visite macht und dann kann man nochmal beim Patienten vorbeischauen und hier nochmal und am Ende meiner Schicht gebe ich meinen Patienten ab an den neuen Kollegen, der kommt und dann bin ich fertig. Aber die Arbeitszeiten, wie gesagt, sind hart. Viele Wochenenden, viele Nachtschichten natürlich in der Notaufnahme auch. Aber es ist nicht so hart, wie es noch vor 20, 30 Jahren war. Also da gab es immer diese 24-Stunden-Schichten oder die 24+8-Stunden-Schichten, die man gemacht hat. Das gibt es eigentlich nur noch in den chirurgischen Fachrichtungen, dass man 24 Stunden Trauma hat und dann praktisch für alles Trauma, was reinkommt, verantwortlich ist für 24 Stunden. Da hat man dann natürlich, ist man nicht immer 100% eingespannt. Man kriegt vielleicht mal eine Stunde oder zwei Schlaf, aber es ist schon heftig. Oder Neurochirurgie, auch 24 Stunden Schichten. Das ist intensiv, aber machbar. Und es gibt auch mittlerweile Gesetze, die Arbeitszeiten regeln. Das sind so Sachen drin, dass man mindestens im Schnitt so und so oft frei haben muss. Oder wenn man 2 Schichten hintereinander hat, muss man mindestens 10 Stunden dazwischen haben, dass man sich erholen kann und schlafen kann, solche Sachen. Oder wenn man 24-Stunden-Schicht gearbeitet hat, dass man dann die nächsten 24 Stunden nicht mehr eingeplant werden darf für irgendwas. Das war vor 20 bis 30 Jahren noch anders. Deswegen kommt auch der Name Resident, kommt daher, dass der Resident einfach im Krankenhaus gewohnt hat. Ne? Das war der Resident im Krankenhaus, das war...
Also der Resident, für die es nicht kennen, der Resident ist sozusagen jemand, ein Weiterbildungsassistent.
Richtig, ja. Und es gibt immer noch Oberärzte, die dann sagen, ja, als ich Ausbildung gemacht habe, meine Neurochirurgie, da war ich, einen Monat habe ich im Krankenhaus gelebt. Also das ist noch gar nicht so lang her. Mittlerweile viel besser.
Gut. Solche Geschichten hören wir, glaube ich, auch hier in Deutschland höre ich das manchmal noch von den Vorgesetzten, wie die früher gearbeitet haben und wie jetzt die Arbeitseinstellung vielleicht anders ist oder die Arbeitssituation. Ich mache eine kurze Intermission und zwar haben wir eine Kategorie, die heißt Skalpell oder Spritze. Da kriegst du eine Entweder-Oder-Frage, um das ein bisschen aufzulockern und du musst dich für eins entscheiden, vielleicht auch mit einer Erklärung. Und zwar zum Frühstück. Isst du lieber Captain Crunch oder lieber Birchermüsli?
Also von den zweien Bircher Müsli. Aber dazu muss ich sagen, dass ich vor knapp 10 Jahren angefangen habe mit Intermittent Fasting und seitdem eigentlich gar kein Frühstück. Ah, stimmt nicht, Kaffee. Kaffee ist mein Frühstück, aber sonst esse ich eigentlich morgens nichts. Aber wenn von den zweien ganz klar Bircher Müsli.
Also das ist ja ein ziemlich stereotyper Notfallmediziner da, der nur Kaffee trinkt und dann viel davon. Aber alright, ich habe noch so kurz vor Ende noch eine ja fast abschließende Frage, und zwar wir haben jetzt uns über die Wahrheitsweiterbildung unterhalten. Wir haben gesagt, dass du ursprünglich mal in Europa studiert hast. Hattest du das Gefühl, dass du mit dem Studium, das du in Europa erfahren hast, gut auf die Facharztweiterbildung vorbereitet warst in Amerika, oder hast du das Gefühl gehabt, dass du deinen Kollegen nicht gleichwertig warst?
Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, nachdem ich ja, wie ich hier angefangen habe, schon 2 Jahre gearbeitet habe in Deutschland auch. Aber ich glaube, im Allgemeinen ist man da schon gut drauf vorbereitet. Also die Facharztausbildung oder das Medizinstudium in den USA und in Deutschland oder in Europa im Allgemeinen ist vergleichbar. Der Unterschied, je nachdem, wo man in Europa studiert, ist halt immer noch, ich habe dieses alte System, dass du Anatomie alles auswendig lernst, Histologie alles auswendig lernst, wo in den USA eigentlich nur noch problembasiert unterrichtet wird. Also da hast du nicht Anatomie, sondern du hast halt ja, also wenn du Anatomie hast, dann hast du den Humerus und da kann der brechen und da lauf. Also das alles miteinander so ein bisschen verwoben mit auch einem klinischen Aspekt gleich, was ein bisschen angenehmer gewesen wäre für mich, glaube ich, weil ich nicht der Typ bin, der gerne Sachen einfach auswendig lernt. Aber mit der Ausbildung ist man auch gut auf eine Facharztausbildung in den USA vorbereitet.
Kann ich so nachvollziehen. Also ich glaube, wir haben ja schon vor längerer Zeit studiert, und ich habe das Gefühl von dem, was ich so höre von meinen Medizinstudenten, Studierenden, dass es immer mehr auch in Deutschland Richtung, ich nenne es jetzt mal, funktionelle Ausbildung geht. Aber es gibt sicher noch genügend Unis, die eher so klassische Ausbildung machen. Und Hörerinnen, die sich das anhören, können mir ja mal Rückmeldung geben, wer so einen, ich sage jetzt mal, moderneren Studiengang hat und wie das für ihn oder sie läuft. Ja, ziemlich geil. Also das heißt, zusammenfassend, die großen Unterschiede, die ich jetzt rausgehört habe, die sind tatsächlich eher Weiterbildungsressourcen. Also ihr habt mehr Personal, das euch weiterbildet. Es gibt mehr Weiterbildungsangebote im Sinne von Kursen, aber auch Kadaverlabs oder diesen Skill-Trainings. Und ich glaube aber, dass das durchaus einen Unterschied machen kann. Das heißt, ich bin da schon ein bisschen neidisch. Bei uns in Deutschland habe ich halt das Gefühl, dass das oft sehr auf individuelle Voraussetzungen basiert. Also dass halt, wenn an der Klinik jemand ist, der Bock hat, das anderen Leuten beizubringen und sich drum kümmert, dann gibt's das, aber ansonsten gibt's das halt nicht. Und das wäre schön im Sinne der Patienten, aber auch im Sinne von unserer eigenen Sicherheit, wenn wir dann arbeiten und verantwortlich sind für Menschen, wäre es natürlich schön, wenn man sowas standardisiert umsetzen kann. Wir haben uns ja vorhin schon drüber unterhalten, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn die Bock haben. Also wir versuchen das vielleicht ab und an mal zu machen, dass wir unterschiedliche Weiterbildungsaspekte aus Amerika highlighten oder vielleicht auch mal andere Fachärzte vorstellen. Und ansonsten, hast du noch irgendwas Spezielles zur Weiterbildung? Sonst, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende hier.
Ich glaube, wir haben eigentlich alles ganz gut abgearbeitet. Es gibt dann natürlich noch Zusatzweiterbildung, die man machen kann. Also nach der Notfallmedizinausbildung. Vielleicht machen wir da nochmal einen Podcast drüber, weil da gibt es auch
Ich glaube, da
ganz
machen
viele
wir eine
verschiedene lustige
separate
Sachen.
Folge dazu. Ja, ich glaube, das hört sich ganz geil an. Da machen wir eine separate Folge dazu.
Vielleicht ein bisschen IMS.
Wenn ich dich eh schon am Telefon habe, sozusagen, wie sieht's denn aus? Nächsten Juni gibt's eine Notfallmedizinkonferenz. Juni oder Juli haben wir schon mal drüber geredet. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir dich hier in Deutschland sehen?
In Hamburg, die ICAM.
Yes. Yes.
Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Vielleicht. Eher
Also, liebe
weniger, aber
Zuhörer und
vielleicht.
Zuhörerinnen, ich hänge mich rein, dass der Flo nach Deutschland kommt. Dann könnt ihr ihn auch mal live kennenlernen. Das ist ein super Kerl. Und jetzt ganz zum Abschluss noch, darfst du dir wie alle Gäste einen Song aussuchen, der in unsere Playlist reinkommt und auf die dann auch alle Zugriff haben.
Also ich bin in letzter Zeit so ein bisschen in Country reingerutscht irgendwie. Ich weiß nicht, ob das an meinem Alter liegt. Das ist, glaube ich, einigen Kollegen passiert. Deswegen, ich darf zwei, da hast du gesagt, ne?
Fang mal mit einem an. Ich habe nur zwei
Okay.
sicherheitshalber, falls jetzt schon einer das genannt hat, aber Country haben wir
Also
noch nicht so viel dabei.
noch nicht, ein guter Knaller, das ist nicht Country, aber ist Hippie Sabotage, Life Happens.
Okay, I like
Kennst
it.
Du die?
Nee, muss ich
die sind ganz
mir
gut.
Anhören und dann in die Playlist reinhauen. Voll geil. Also wir haben einen Playlist-Vorschlag. Das Country-Lied, das hebst du dir für die nächste Folge auf.
Machen wir
Und
so.
danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.
Immer gerne. Bis dann.